Pegaydo. Wenn Erfahrungen und gelerntes Wissen auf kreatives Chaos und Freude am Tun im schulischen Kontext treffen. Ein Podcast mit Ulrike Friese und André Engel.
Immer wieder sonntags.
Ja, hallo. Wir sind zurück.
Ja, genau, heute mal abends. Und André und ich sind in Berlin, weil wir morgen ausgezeichnet werden. Vielleicht, aber auf jeden Fall sind wir unter den 10 besten Unterricht innovativ und haben uns hier getroffen heute, um den Podcast mal in einem Hotel aufzunehmen. Deshalb vielleicht, wenn ein paar Hintergrundgeräusche sind, nicht stören lassen. Im letzten Podcast haben wir zusammen mit Katrin erarbeitet, dass die 45-Minuten-Taktung nicht ausreicht für Deeper Learning oder überhaupt ko-konstruktive Lernphasen. Und wir haben uns deshalb heute zwei Profis eingeladen, die aus der Schulleitungssicht den Faktor Zeit beleuchten können. Wie mit einer Taschenlampe wollen wir dabei Chancen und Grenzen der Gestaltung äußerer Rahmenbedingungen fokussieren. Denn insbesondere Schulleitungen stehen ja immer mehr im Fokus, wenn es darum geht, das Moment, die Herausforderung Zeit zu gestalten und zwischen den Interessen von Eltern, Schülern und Lehrkräften irgendwie zu synchronisieren. Deshalb ist meine erste Leitfrage an euch, Karin aus der Deutschen Schule Bilbao und Andreas aus der Universitätsschule Köln. Wie handelt ihr das eigentlich, diesen Spagat zwischen der eigenen Zeit, die man zur Verfügung hat, für Schule und der Zeit, die man ja gerne auch als Mensch irgendwie gestaltet, die man für sich auch gestaltet. Wie macht ihr das eigentlich als Schulleitende?
Dann beginne ich einfach mal. Also, ich weiß nicht, soll ich jetzt noch mal mich kurz vorstellen? Bin Karin Hofer, die Schulleiterin der Deutschen Schule Bilbao. Diese Funktion habe ich seit 1,5 Jahren inne und sie bereitet mir auch sehr viel Freude. Und wir sind also mit der Frage ja auch genau an dem Punkt, ne, weshalb, also ich denke mal, das kann man nur machen und man kann diesen Spagat nur hinbekommen, wenn man eben auch wirklich immer Freude an dem empfindet, was man tut. Natürlich gibt es viele Herausforderungen, die wenig freudvoll sind. Das wissen wir, so ist es nun mal. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben doch an den positiven Dingen auch, auch misst und auch, wie gesagt, auch Erfolg. Wie gelingt nun der Spagat in einer Arbeitswoche? Ich glaube, es ist wichtig, sich gut zu organisieren. Also ich arbeite schon auch mit einem Kalender. Für meine ganzen beruflichen Aufgaben ist mir das ganz wichtig. Ich habe meine To-Do-Listen, ich habe meine Priorisierungen, ich habe einen Kalender, wo ich auch die Aufgaben tagesgenau definiere, wann werde ich mich womit beschäftigen. Also ich bin da relativ gut strukturiert und genauso ist es dann eben auch nach der Schule am Abend oder dann auch Wochenende ist es ganz wichtig, dass man eben dann auch wirklich mal mit Gedanken abschalten kann und einfach nicht an Schule denkt. Hier in Bilbao gibt es eine wundervolle Natur, dass man rausgeht und auf diese Weise wieder Kraft tankt, weil ich glaube, nur so hat die Schule was von einem. Wenn man am Montag wieder mit klarem Kopf kommt, als wenn man irgendwie das ganze Wochenende über durchgearbeitet hat, vielleicht noch Kollegen und Kolleginnen mit E-Mails nervt am Wochenende, die sie auch nicht lesen wollen, dann gelingt das nicht. Also es ist wirklich wichtig, auch in der Hinsicht sehr diszipliniert mit sich selbst zu sein.
Andreas, wie geht's dir? Also wie schaffst du den Spagat?
Wie schaffe ich den? Ich schaffe den ganz gut, dass ich mir immer wieder Zeiten nehme, wo ich auch einen Ausgleich habe. Da kommen wir nachher nochmal zu Hilbert Meyer, der sagte, es gibt immer die Anspannungsphasen, die Entspannungsphasen. Das kenne ich aus dem Sportstudium. Ich habe mal Sport, Technik, Arbeitslehre, Technik und Informatik studiert und im Sportbereich ist es so, du kannst nur Höchstleistungen bringen, wenn du auch diese Phasen dazwischen hast, der Entspannung. Und die muss man sich, der eine sucht die im Sport, der andere in der Musik, der andere in der Natur und der vierte halt eben mit der Familie oder viele, viele andere Möglichkeiten. Das ist mir immer schon wichtig gewesen. Die Phasen brauche ich und das stärkt mich einfach. Und wie Karin gerade schon sagte, wenn man Freude an der Arbeit hat, dann vergeht die Zeit einfach unheimlich schnell. Und dann ist das auch nicht unbedingt eine Belastung. Klar, man sagt, im Schulleitungswesen sind die Belastungen immer höher gegangen. Es hat sich aber wahnsinnig viel geändert. Zu meiner Person, ich weiß gar nicht genau, aber ungefähr 15, 20 Jahre in Schulleitung selber. Ich durfte im Kölner Raum eine Hauptschule leiten, an der Realschule in Schulleitung tätig. Die Zeiten, da hat sich sehr viel geändert. Wenn wir allein denken, wie die Zeit für uns auch nach Corona, die Arbeitszeiten in der Wirtschaft sich verändert haben, ja auch in der Schule. Du hast halt eben Möglichkeiten heute und die nutze ich halt eben auch, hybrid zu arbeiten, synchron, asynchron zu arbeiten, zu Hause auszuarbeiten. Und das mache nicht nur ich, sondern das macht das ganze Schulleitungsteam. Das gewähren wir auch den Kollegen, weil wir werden ja gleich noch zu diesem Arbeitszeitmodell kommen. Und da spielt das alles eine Rolle, dass du heute auch anders arbeiten kannst, inzwischen durch Digitalität oder wie man das Ganze nennen möchte.
Ja, spannend. Du hattest ja jetzt schon ein paar Schlagworte gesagt. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wo seht ihr jetzt einmal aus der Perspektive einer Auslandsschule und einmal aus der Perspektive einer durchaus innovativen Universitätsschule Möglichkeiten für individuelle Lebensplanung, Lebenssituation im Rahmen eines Stundenplans organisatorisch auch Rücksicht nehmen zu können? Also ich frage nochmal anders, im Sinne von Kolleginnen und Kollegen haben eben auch immer wieder Situationen, Pflege, Kinder, vielleicht mal eine Krankheit oder eben auch so wie wir beide unterwegs sind, immer mal wieder gern zur Fortbildung fahren. Wie kann man sowas handeln aus Schulleitungssicht, ohne den Alltag so komplett aus den Angeln zu heben, also dass das System nicht kippt? Also was ist da der Hebel? Also worauf achtet man da als Schulleiter, als Schulleiterin?
Ja, gut, na klar, wir haben immer dieses Spannungsfeld zwischen, sage ich mal, Organisationslogik und aber auch Fürsorgepflicht. Also dessen sind wir uns bewusst, dass wir die haben und ein Stundenplan muss so gestaltet sein, dass es möglich ist. Also da gibt's ja nun, das sind ja im Prinzip, sage ich mal, so zwei große Bereiche. Erstens die planbaren, dass man schon von vornherein weiß, da gibt's Kollegen oder Kolleginnen, die haben bestimmte, sage ich mal, Notwendigkeiten, Bedürfnisse familiärer Art, müssen, keine Ahnung, morgens erstmal sich um ihre Kinder kümmern, können also nicht gleich zur ersten Stunde da sein. Oder sie müssen reduzieren oder sie müssen früher gehen oder. Also da gibt es ja ganz verschiedenste Notwendigkeiten. Und ich denke, da muss eine Schule darauf reagieren. In Deutschland ist das relativ einfach, darauf zu reagieren, weil man da rechtzeitig auch dazu gedrungen wird, einen sogenannten Teilzeitantrag dann eben zu stellen oder auch rechtzeitig zu sagen, welche Bedingungen man hat. Und man kann gut einen Stundenplan danach dann auch basteln. Hier in der Auslandsschule ist es ein bisschen schwieriger. Wir sind ja hier örtlichen Bedingungen auch unterworfen, auch tariflichen Gegebenheiten. Und da ist es so, dass eine Lehrkraft mir 14 Tage vorher sagen kann, sie möchte jetzt reduzieren und sie möchte eben nach 13:30 nicht mehr an der Schule sein. Und dann bewege ich alles Mögliche, stelle irgendwas um oder auch nicht, oder es geht nicht umzustellen und finde andere Lösungen, damit sie mir dann vielleicht 2 Monate später sagt, dass jetzt wieder alles gut ist und dann vielleicht irgendwann wieder. Also dieses Hin und Her, das ist ja wirklich unglaublich und das bringt natürlich den besten Stundenplan dann auch irgendwo an den Rand seiner Möglichkeiten. Ich habe aber in Deutschland mal eine Schule kennengelernt. Da ist das eben nach Jahrgangsteams alles sortiert. Ich glaube, das ist einfacher und organisiert. Da ist wirklich ein Jahrgangsteam, hat auch einen Flur. Da gibt's tolle Klassenräume, die sind alle lichtdurchflutet, durchsichtig. Das Team ist verantwortlich für den Jahrgang. Man hat gemeinsame Räume. Und da ist auch, also zumindest so ein kurzfristiger Vertretungsfall ist da überhaupt gar kein Problem. Die machen auch ihren Stundenplan selber, ihre Vertretungsplanung selber. Ich glaube, das ist toll, weil es dann eine kleinere Einheit in einer großen Einheit ist. Je größer die Einheit ist und die Struktur, desto schwieriger wird es. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Bei uns in Bilbao sind wir noch nicht ganz am optimalen Punkt. Wir sind aber dabei, das zu reflektieren und evaluieren und werden sicherlich auch schon zum nächsten Jahr einige Änderungen vornehmen. Denn das nächste Prinzip, was wichtig ist, ist ja das Gleichbehandlungsprinzip. Und da haben wir in Bilbao im Moment Probleme, einfach aus dem Grunde, dass die Oberstufe, wie an jeder Oberstufe gibt es also Kurse, die nicht von allen Schülern belegt werden und Schülerinnen. Und hier hat man aber diesen großen Anspruch, dass es dann eben auch keine Löcher, sage ich jetzt mal, im Stundenplan gibt, wie die zu füllen gingen. Darüber können wir uns ja heute noch unterhalten, was eben SOL und EVA und so angeht. Und das führte dazu, dass in den letzten Jahren das so gehandhabt wurde, dass diese Kurse immer an den Randstunden lagen. Früh morgens für die meisten kein Problem, aber dann noch 8., 9. Stunde, 15.45 Uhr irgendwie, keine Ahnung, Chemie zu machen mit müden Schülern und Schülerinnen ist natürlich nicht das Ideale. Und es trifft dann eben immer die gleichen Kollegen und Kolleginnen. Das ist schwierig, wenn man sagt, man möchte alle gleich behandeln. Also das sind jetzt für unsere konkrete Schule die Herausforderungen erstmal.
Andreas, was ist bei euch gerade so das Thema? Also was treibt dich um, wenn du an deinen Stundenplan denkst als stellvertretender Schulleiter?
Stundenpläne überhaupt ist ja ein originäres Geschäft für stellvertretende Schulleitung oder für erweiterte Schulleitung um die Stundenpläne. Und dann sehe ich das erstmal immer aus den Augen der Kinder und der Jugendlichen, die einfach einen Anspruch drauf haben, dass die Schule geöffnet ist und dass alles zur Verfügung gestellt wird, wo sie einen Anspruch drauf haben. Das ist erstmal so das Wichtigste. Wir machen die Stundenpläne also nicht erstmalig aus dem Gedanken der Mitarbeiter, sondern aus Gedanken der Schüler. Ich denke, deutschlandweit mit Lehrkräftemangel, dass immer Unterricht ausfällt, wie viel auch immer, das darf eigentlich nicht sein. Und Karin, damit ich den ganz bisschen vielleicht am Anfang schon widersprechen, kleine Systeme, große Systeme, da hast du gerade von gesprochen. Ich habe große Systeme kennengelernt mit 2.000, 3.000 Schülern und 200, 300 Lehrkräften, Berufskollegs. Da habe ich immer viel Respekt früher gehabt. Das sind Systeme in sich. Wir haben aber die Möglichkeiten, Personen, Lernbegleitung heißen die aber uns, oder Lehrkräfte hin und her zu schieben. Wenn du kleine Grundschulen hast, wo du mit 8, 12 Lehrkräften bist und da fällt eine Person aus, da hast du nicht viele Möglichkeiten. Mir wurde das immer gesagt, wie so ein Schachspiel. Du kannst quasi gar nicht den Bauer tauschen gegen so Rochaden vollziehen oder so. Das geht in großen Systemen, hast du einfach viel mehr Masse, wo du viel mehr Möglichkeit hast, Stundenpläne anders zu gestalten. Und bei kleinen, wenn da jemand ausfällt, Teilzeit, du musst auf so viele Sachen Rücksicht nehmen. Es ist gar nicht mal unbedingt, dass kleine Systeme leichter zu planen sind als große Systeme. Dabei. Ja, was diese, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage, was diese Universitätsschule der Stadt Köln eigentlich ist. Die ist gegründet worden 2008 von Studenten. Da hieß es, es gibt ja Unikliniken, wo die Studenten halt eben direkt in die Kliniken, das kennt jeder. Und warum gibt es das eigentlich nicht im Bildungsbereich? Es gab einen Professor, den gibt es immer noch, aber der ist jetzt nicht mehr aktiv, Ersten Reich. Und der hat die Schule 2008 mit Studenten zusammen gegründet. Und das merkt man heute noch. Wir sind eine Schule, die jetzt im Aufbau noch ist, in der Q1 heißt es bei uns, im Jahrgang 12 angekommen ist. Also wir sind noch gar nicht komplett angekommen beim Abitur. Die Universitätsschule merkt man auf jeden Fall dadurch, wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Universität und die Lehramtsausbildung. Wir sagen, Schule muss sich heutzutage ändern und es reicht aber nicht, wenn sich nur Schule ändert, sondern auch die Ausbildung muss sich ändern. Und deswegen arbeiten wir mit einer der größten Lehramtsausbildungsstätten in Deutschland zusammen mit der Uni Köln und wir haben ganz viele Praxissemester bei uns. Man merkt das daran, dass also teilweise 30 Praxissemester im Gebäude sind. Wir verstehen uns von Anfang an, und das ist auf den konstruktivistischen Ansatz von Kersten Reich zurückzuführen, dass wir eine Teamschule, als erstes eine Teamschule und eine Beziehungsschule sind. Und in dem Wort Teamschule merkt man das halt eben, dass wir den Ganztag anders definieren, dass wir sagen, wir sind ein multiprofessionelles Team, wir verstehen bei uns nicht mehr so den Unterricht, wie der woanders verstanden wird, dass immer eine Klasse mit 30 Schülern mit einer Lehrkraft alleine dasteht. Dann wird es natürlich schwierig, wenn eine Lehrkraft ausfällt oder Stundenplanwünsche hat. Wenn du offene Systeme hast, wie du gerade, Karin, davon gesprochen hattest, wenn du nicht mehr in Klassenräumen denkst und nicht mehr in Fächern denkst und nicht mehr in 45 Minuten denkst, dann hast du viel mehr Flexibilität dabei. Das geht nur, wenn du dich, und jetzt fast schon mittendrin, wenn du dich vom Deputatsmodell verabschiedest.
Ja.
Das ist weit, weit verbreitet in Deutschland. Es kommt immer mehr auf, wenn ich Teamschule bin und sage, ich möchte gemeinsam vorbereiten, ich möchte gemeinsam unterrichten und alles gemeinsam im Team machen, dann musst du mehr haben als diese 25,5 Stunden, 28 Stunden, was da so alles im Raum ist, wo du vor der Klasse stehst, das noch vorbereiten, nachbereiten sollst, das funktioniert so nicht.
Wie habt ihr das gelöst bei euch? Also wie ist es konkret?
Das wäre, wenn es jetzt einfach die Lösung gäbe, dann das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen halt eben.
Ja.
Das Gute ist, dass die Universitätsschule der Stadt Köln, die hat einen Lenkungskreis und in dem Lenkungskreis sitzen Vertreter der Universität, der Schulaufsicht, der Schulleitung und des Schulträgers. Und das ist der Lenkungskreis und alles, was dort entwickelt wird. Wir sind also eine Regelschule, wie jede andere auch. Es gibt die Laborschule in Bielefeld. Das kennen viele in den 80er Jahren gegründet, das ist eine Versuchsschule, aber wir sind eine ganz normale Regelschule. Alles, was wir machen oder wir ausprobieren, das darf jede andere Schule auch. Wir kriegen keine Lehrkraft mehr, keine Person mehr, wir kriegen keine anderen Zahlen oder Gelder oder so, sondern ganz normal als Regelschule, aber reformpädagogisch unterwegs.
Okay.
Und
ich frage mal konkret, Karin, wenn du jetzt mal so einen klassischen Montag, also morgen ist ja Montag, geht wieder los, wenn du da auf den Stundenplan guckst, wie muss ich mir das an einer Auslandsschule vorstellen? Also wann beginnt der Tag, wann endet der Tag, wie sind Pausen geregelt?
Ja gut, das betrifft ja nicht nur den Montag, sondern alle unsere Tage der Woche. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die Deutsche Schule Bilbao in der Hinsicht jetzt als klassische Auslandsschule steht, auch wenn ich auch noch ein paar andere kenne, mehr oder weniger. Aber gut, bei uns zumindest ist es so, dass wir früh um 8 beginnen. Also die 8. Stunde endet bei uns um 15 Uhr. Es gibt nicht wenig Schüler und Schülerinnen, die wirklich auch diese 8 Stunden haben. Es gibt einige wenige, die auch mal eine 9. Stunde haben. Das ist dann bis 15.45 Uhr. Wir haben sehr wenige Pausen. Wir haben einmal 10 Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten Mittagspause. Man hatte mir erklärt, weil natürlich ist mir das gleich auch aufgefallen, als ich kam und dachte, um Gottes Willen, das reicht ja eigentlich nicht hinten, nicht vorne, und machte auch erste Vorstöße meinem Vorstand gegenüber, ob man nicht ein bisschen mehr Pause machen könnte. Und man erklärte mir, nee, das sei nicht gewünscht von den Eltern. Wir müssen ja nun mal auch klar sagen, es ist eine private Schule, die eben auch zum großen Teil von Elterngeldern finanziert wird. Das heißt, man muss natürlich auch auf gewisse Anliegen und Wünsche der Klientel achten und kann sie nicht einfach vom Tisch fegen. Also im Moment ist es noch so, dass es wohl angeblich viele Eltern gäbe, die sich einen frühen Schluss für ihre Kinder wünschen und das Mittagessen gerne den Kindern zu Hause servieren möchten. Ob das grundsätzlich ein Wunsch ist oder ob der Wunsch damit verbunden ist, dass wir an unserer Schule auch, sage ich mal, von der Infrastruktur her keine guten Möglichkeiten haben, nämlich mal wirklich gutes, gesundes Essen anzubieten mit frischer Küche, auch für viele Schüler und Schülerinnen, das weiß ich nicht, weil meine Hoffnung auf Änderung liegt tatsächlich in dem Moment, wenn wir haben im Moment einen großen Neubau, eine Sporthalle, die ist gigantisch und fantastisch. Wenn die fertig ist, wird sie uns natürlich einerseits mehr Möglichkeiten für sportliche Betätigung bieten, aber andererseits auch Raumverschiebungen und mehr Räume, die im Moment anderweitig benutzt sind, uns vielleicht die Chance geben, diese umzuwidmen, einschließlich der jetzigen alten Sporthalle. Die könnte ja vielleicht eine neue Mensa werden mit frischer Küche. Und ob dann Eltern doch nochmal anders auf unsere Schule gucken und auf deren Zeitgestaltung. Das wäre jetzt im Moment noch so ein bisschen Hoffnung, die ich hätte. Weil im Moment kann ich es mir auch fast, also kann ich sogar verstehen, wenn Eltern sagen, ach naja, das Mittagessen ist jetzt nicht so toll, ich möchte, dass mein Kind zum Mittag zu Hause ist, also ergo, die Schule soll früh enden. Wieder der Rückschluss, wir wollen nicht so viel Zeit in Pausen verlieren, sag ich jetzt mal aus der Sicht derer, die so argumentieren. Ja, das sind im Moment unsere Konditionen, mit denen wir umgehen müssen. Und wir haben aber auch in vielen Fällen das Doppelstundenprinzip, wenigstens das. Das gestattet uns als Lehrkräfte, doch in diesem Rahmen vielleicht auch ein bisschen flexibel zu handeln, auch auf Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen Rücksicht nehmen zu können. Auch wenn die offiziellen schulgleichen Pausenzeiten nur gering sind.
Andreas, ich bin jetzt mega gespannt, wie es bei euch ist. Also wenn morgen bei dir die Schule losgeht, wie sieht der Tag bei euch aus?
Der gestaltet sich unterschiedlich. Bei uns sind die Türen ab 8 Uhr geöffnet. Wir arbeiten an 3 verschiedenen Standorten. Das erschwert das Ganze gerade noch. Die ganze Stundenplanung, also die Schulgebäude, die liegen um die 5-6 Kilometer auseinander. Das ist sehr schwer, da die Kollegen so einzuteilen, dass du mal pendeln kannst. Du musst gucken zwischen den Stunden, wie komme ich da hin und her. Das darf natürlich nicht zu häufig sein. Das erschwert das Ganze. Die Schüler trudeln ein, kommen erstmal an und erzählen, was jetzt am Wochenende passiert ist. Dann fangen alle eigentlich an mit so einer sogenannten Stammgruppenzeit. Das heißt, man setzt sich gemeinsam hin mit seiner Klasse im klassischen Verständnis und plant quasi den Tag und die Woche mit den Schülern. Die Zeiten, Karin, die sind ähnlich, wie du die auch gerade genannt hattest, halt eben geht an den beiden kurzen Tagen, das ist bei uns der Dienstag und der Freitag. So wie an vier Schulen halt eben der Konferenztag und der Freitag. Da endet es normalerweise um 13 Uhr. Alles in der Oberstufe sieht das dann auch schon mal ein bisschen anders aus, natürlich. Was dahinterlegt ist in dem System, sind ja die Stundentafeln. Du bist ja gebunden an die Stundentafeln. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache, was ich möchte. Die Erfüllung, aber auch da ist die erste Möglichkeit, da sind Bandbreiten drin in diesen Stundentafeln. Du kannst die ausschöpfen bis zum Schluss und gehst dann halt eben mit allen Stunden hoch, wenn das Allerwichtigste ist in deiner Schule, dann machst du das, kannst aber auch am unteren Rand bewegen. Die Zeit sieht so aus, dass wir halt eben Instruktionsphasen, das kenne ich ja aus eurem letzten Podcast halt eben, dass man gemeinsam startet in den Tag und dann auch in anderen Formaten bei uns arbeitet. Wir haben die Fächer abgeschafft. Wir arbeiten, wie du vorhin sagtest, Karin, jahrgangsübergreifend bis auf den Jahrgang 9 und 10. Da geht es in die Berufswahlorientierung, da geht es auf die Abschlussprüfung. Da weichen wir wieder von ab. Aber ansonsten versuchen wir jahrgangsübergreifend, wir arbeiten in sogenannten Projekten und in Werkstätten arbeiten wir und in Lernbüros arbeiten wir. Bei uns kennen die Schüler keine Fächer mehr. Die kennen die von den Zeugnissen, weil sie da noch vorgegeben sind. Aber bei uns gibt es nicht die 45 Minuten oder 60 Minuten oder welches Modell auch immer da in Deutschland angeboten wird. Also gemacht wird. Wir hecheln jetzt nicht von Geschichte zu einer Mathestunde und dann wieder zu einer Erdkundestunde und zu einer Kunststunde und Musikstunde, wo du einmal in der Woche drankommst und du denkst, was war denn letzte Woche eigentlich? Das weiß keiner mehr, bis auf die Lehrkraft halt eben. Und wir arbeiten da mit anderen Formaten halt eben. Ich sage immer, so ein ganz bisschen bekannt ist diese Alemannenschule in Bad Oeschingen halt eben. Die haben sich komplett, das kennt eigentlich jeder, das ist so das Extremste, wo die halt eben davon so gut wie gar nichts mehr haben und die akzeptieren das sogar oder dass Schüler, die eine Zeit lang einfach nicht arbeiten wollen, dann auch mal einen Teil nicht arbeitet und nicht alles im Gleichschritt gemacht wird. Das sind alles Sachen, diese 10 Gs oder so, wir wissen, wie wir nicht vorankommen und halten trotzdem dran fest, was ich nicht so ganz verstehe, weil wenn du die Kultusminister zum Teil hörst, die sagen, ermöglicht, was versucht es. Es gibt diesen Freiraum, Erlass oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und man hat die Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu verändern, auch an der äußeren Struktur. Und wenn man sagt, das ist sinnvoll und ich nehme dann meine Schulgemeinschaft mit und da rede ich über Partizipation, da rede ich von wirklicher Partizipation mit den Schülern und mit den Eltern und bei euch ist das der Vorstand und ich weiß nicht, wie das im Bilbao noch ist. Aber wenn alle einer Meinung sind, ja bitte, dann werden wir das auch so versuchen und wenn wir nach einem halben Jahr merken, wir liegen da falsch und dann haben wir eine Evaluation, dann werden wir wieder zurücksteuern. Aber wir versuchen, das Bestmögliche für das Kind zu machen und das ist halt eben, wir werden uns immer mehr von diesem dieser Wissensschule, Wissensvermittlung verabschieden müssen. Man muss dann halt eben auf andere Sachen gucken und andere Formate dann zur Verfügung stellen oder andere Rahmenbedingungen schaffen. Wir warten da auch nicht von oben. Wie gesagt, wir sind im Austausch mit Schulaufsichtsbehörden. Das ist alles nicht heimlich, was wir machen. Wir machen das alles transparent. Aber wir versuchen, Sachen zu verändern, einfach, wo wir alle schon wissen, okay, was müssen Kinder eigentlich, ich sage nicht in 20 Jahren, in 10 Jahren, was müssen die in 3 Jahren, wenn die Schule verlassen, was kommt auf sie zu draußen? Was sind die Kompetenzen, die sie eigentlich haben müssen? Und dann muss ich mich verabschieden vom klassischen Unterricht, wo einer vorne steht und meint, er muss das Wissen weiter. Das geht in Lernformate, das geht in Prüfungsformate. Das habt ihr alles in eurem Podcast ja schon besprochen. Das brauchen wir jetzt hier nicht wieder aufzuholen.
Dankeschön. Ein tolles Plädoyer für unsere Formate. Ich bleib mal trotzdem dabei. Was ist so aus eurer Sicht die Grenze? Also wo ist aus eurer Sicht Schluss? Also was kann man auch als Schulleiter nicht ändern, auch wenn man das gerne hätte?
Also das ist, was ich ja gerade schon sagte, wir schreiben ganz genauso Zeugnisse. Wir müssen irgendwelche Leistungsbeweise erbringen, nur ich muss den Druck rausnehmen oder wir müssen den Druck bei den ganz, ganz besonders bei den Kindern, aber auch bei den Lehrkräften. Es kann nicht sein, dass wir von Klausur zu Klausur und von Note zu Note hecheln und das so in den Vordergrund stellen, wie es jetzt gerade so läuft. Da sind uns die Hände gebunden. Wir können nicht einfach entscheiden, wir machen keine Zeugnisse. Andere Bundesländer, die können mit Textzeugnissen arbeiten, die nehmen das raus. Da wird sich auch ganz viel verändern müssen, allein durch das Thema KI. Aber das sind Rahmenbedingungen, ja, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben auch keinen Einfluss auf die Lehrkräfteversorgung. Wir stehen da noch relativ gut in einer Großstadt wie Köln halt eben. An einer, finde ich, spannenden Schule, aber es gibt Regionen in Deutschland, da ist die Lehrkräfteversorgung, wenn ich auf Berlin achte oder so, das ist das größte Problem und da hast du als Schulleitung oder so, hast du da relativ wenig Einfluss drauf. Du hast ein bisschen Möglichkeit, wenn du dich überhaupt darauf einlässt, dass du Hospitationsschule bist, du kannst in solchen Netzwerken arbeiten, also bei uns kommen ganz, ganz viele Menschen, die sich das anschauen und auch die Praxissemesterstudenten, die ich vorhin genannt habe, die kommen vielleicht, der eine oder andere erinnert sich nochmal daran, kommt dann als Referendar natürlich dann auch wieder zurück an die Schule oder versucht dann dahin zu kommen, da hast du ein ganz bisschen Einfluss drauf, aber insgesamt die Lehrkräfteversorgung ist das eins der größten Themen, die wir haben. Da kann man nicht so ganz viel drin machen.
Karin, hast du noch für dich so einen Punkt, wo du sagst, Mensch, also da...
Ja gut, ich habe nicht den Punkt, dass ich sage, es gibt etwas, was ich jetzt gar nicht ändern könnte. Außerdem, was jetzt Andreas gesagt hat, das sind natürlich unsere Rahmen, die wir zu beachten haben, das ist klar. Und es ist auch immer wieder, stehen wir da auch in diesem Spannungsfeld, dass wir gerne... keine Ahnung, viel mehr projektorientiertes, alternatives Lernen ermöglichen wollen und dann doch am Ende immer diese engen Korsette der zentralen Prüfungen haben, sei es in Klasse 10 oder dann im Abitur. Aber damit wissen wir mittlerweile umzugehen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, der uns irgendwie jetzt komplett ausbremst. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man als Schulleiterin einfach sehr viel Zeit braucht. Und ich glaube, um etwas zu ändern. Und ich glaube, an einer Auslandsschule fast noch mehr, weil die Elternschaft, weil ich kann ja nicht einfach zu denen hingehen und zum Vorstand gehen und zu den Eltern und sagen, hier, ich habe was ganz Tolles kennengelernt und da die Alemannenschule in Wutöschingen und schaut euch mal den Film an und das machen wir ab morgen auch so. Also das dauert ja unglaublich lange und wir haben in Spanien auch da ganz andere, sag ich mal, kulturelle Voraussetzungen. Da ist die spanische Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so weit vorwagen kann, um das so zu sagen. Ich will auch nicht pauschalisieren, aber wir merken das zumindest in unserem Umkreis, dass unsere Elternschaft da wenig offen ist für solche alternativen Lernformen, für die es immer noch dieses klassische und Inhalte pauken und es wird auch so an den Universitäten dann verlangt. Dann müssen unsere Kinder dann da noch Aufnahmeprüfungen machen und dann heißt es auch, die von der deutschen Schule, die wissen in Mathe nicht so viel wie die anderen Schulen und dann stehen wir schon wieder im Wettbewerb und müssen aber argumentieren und sagen, nee, vielleicht haben sie den einen oder anderen Inhalt nicht so präsent, das kann sein, aber sie haben Kompetenzen. Und das zeigt sich immer wieder, dass sie vielleicht ein paar Startschwierigkeiten haben mit diesen komischen Aufnahmeprüfungen oder auch im ersten Semester. Aber dann holen die auf. Also das sagen uns immer wieder auch die Alumni, die Ex-Alumnus der Schule, dass sie sehr profitieren davon, dass sie bei uns an der Schule eben in erster Linie doch Kompetenzen erworben haben. Und darum geht es. Aber wie gesagt, es braucht so unglaublich viel Zeit, Menschen von anderen, sag ich mal, ja, Unterrichtsformen zu überzeugen, von einer anderen Schulkultur zu überzeugen. Es ist nicht unmöglich, aber man muss sich die Zeit nehmen. Und das ist natürlich für Auslandsschulen schwierig, weil die Verweildauer der Schulleiter und Schulleiterinnen an deutschen Auslandsschulen ist ja eher gering. Ich weiß nicht, gibt irgendwie so eine Statistik, die da sagt, das wären so 3 Jahre. Also es ist nicht sehr viel. Und da ist natürlich, das ist kein Zeitraum, in dem man Veränderungen schaffen kann. Und dann kommt ein neuer oder eine neue Schulleiterin und sieht vielleicht wieder alles anders, weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich deswegen irgendwie die Flinte ins Korn werfe. Die Zeit, die mir bleibt, da glaube ich schon, dass wir einiges auch ändern können. Ja.
Da sind wir auch bei dem Thema, Karin, bei Change Management oder Transformationsprozessen überhaupt. Ich durfte eine Schule mitgründen, komplett neu aufbauen, und immer wenn du bestehende Systeme hast, ist das so unheimlich schwierig, irgendwo dran zu gehen. Wenn du aber direkt startest und du verabschiedest dich von diesem Deputatsmodell, du kannst es nicht verordnen. Natürlich gibt es das in Deutschland so noch nicht. Die Hamburger haben so eine Arbeitszeitvereinbarung, ob das so hundertprozentig läuft oder das hat sich auch noch nicht so richtig durchgesetzt. Der Marc Rackles ist da dran, die Telekom-Stiftung ist da dran. Diese Arbeitszeitmodelle, bei uns läuft das über eine Freiwilligkeit. Hat also eine Arbeitszeitvereinbarung, man sagt, man ist 41 Stunden, hat man zu arbeiten. Wenn man da die Ferien noch mit dazu rechnet oder nicht, will mich da gar nicht genau festlegen. Steht ja nirgendwo, dass ich nach 25 Stunden das Gebäude verlassen muss. Das hat ganz, ganz viel mit Haltung hat das zu tun. Und wenn du sagst, okay, das ist eine Erleichterung als Teamschule und ich bin kein Einzelkämpfer und ich möchte nicht meine eigenen Pläne schreiben, sondern gemeinsam, ich möchte was übernehmen, möchte das aktualisieren. Wenn du das verstanden hast oder verinnerlicht hast, und das kannst du nicht von oben oktroyieren oder sagen, so, das müssen wir jetzt so verändern von heute auf morgen. Das wird unheimlich lange und das ist Haltungsarbeit, das ist das Schwerste überhaupt. Um da was anders reinzukriegen, wie gesagt, in bestehende Systeme noch viel schwieriger als in Schulen im Neuaufbau halt eben.
Okay, jetzt haben wir zwei Grenzen gehört, die ziemlich hart klingen natürlich in unseren Ohren. Und jetzt versuche ich doch nochmal so eine kleine Tür zu finden. Also jetzt für André und mich, die wir ja hoch engagiert und gerne in die Änderung gehen wollen, das Change Management auch initiieren wollen. Und ich weiß, dass Konrad das in der Schweiz ja auch immer wieder versucht und macht. Wie ist es denn mit Zolleinheiten, also selbstständiges, organisiertes Lernen, insbesondere vor dem Hintergrund von digitalen Hilfsmitteln oder einer Kultur der Digitalität? Gibt es da nicht jetzt mehr Möglichkeiten, auch über Stundenplanung sowas bewusster mit einzubauen? Also wenn ihr jetzt an das nächste Schuljahr denkt, gibt es Möglichkeiten mal, offen darüber nachzudenken, ob man nicht mal doch 3 Stunden zusammenlegen kann oder vielleicht mal 6 Stunden, die Fächer quasi bleiben bei den Lehrkräften, aber es wird halt in diesen 3 oder 6 Stunden anders unterrichtet. Wäre das eine Option?
Solange du, ich übernehme jetzt mal, solange du an dem Fachprinzip, an dem Klassenraumprinzip, an dem Lehrerprinzip festhältst, hast du da ganz wenig Möglichkeiten. Ich sag mal, wenn du jahrgangsübergreifend oder wenn du unterschiedliche Lerngruppengrößen hast, dann hast du die Möglichkeit halt eben, wenn du Wände rausreißen kannst, und das sind wirkliche Wände auch, dann kannst du in größeren Gruppen arbeiten. Wenn du, ich glaube, das kommt aus Utöschingen, das Graduiertensystem einführst. Wenn du wirklich sagst, okay, wir treffen uns morgen gemeinsam, weil Schule hat auch immer noch was Gemeinsames und ist ein sozialer Ort. Und es gibt Kinder, die brauchen ganz dringend die Nähe zum Lehrkörper, zum Lernbegleiter. Dann ist das natürlich immer möglich. Aber je höher du kommst in die Stufen, dann fängst du mit einem Wochenplan an, mit einem Tagesplan. Und das Graduiertensystem, was wir halt eben haben, dass Kinder Freiheiten haben, die müssen nicht in einem Klassenraum sitzen und müssen den ganzen Tag dort zuhören, sondern können die das Schulgebäude nutzen, können das Schulgelände nutzen, vielleicht auch mal, sagt man, das Fädel nutzen, dass man von außerhalb lernt. Was ich vorhin sagte, was wir in der Erwachsenenwelt ja auch machen, dieses Hybride, Synchron, Asynchron, dass man von zu Hause aus lernen kann. Warum denn nicht? Das heißt ja nicht, dass man das Gebäude, dass man das verschließt oder welche da nicht hinkommen können. Aber du musst wegkommen von diesen riesengroßen Gruppen, wo du einfach völlig unflexibel bist und gar nichts mehr ändern kannst dran. Und das sind so verschiedene Ansätze, wo du Möglichkeiten hast oder versuchst halt eben, die Gruppen kleiner zu kriegen, inklusiven Bereich, dich ganz intensiv um die zu kümmern, die deine Nähe brauchen und die diesen engen Rahmen auch brauchen. Das ist ja inklusiv so gedacht. Aber es gibt auch welche, denen kannst du viel mehr Freiheiten geben. Und was da auch mit zu tun hat, wenn du Hattie wirklich verstehst und wenn du da die aktualisierten Sachen von hast, das Allerwichtigste und Entscheidendste sind halt eben diese Feedback-Gedanken, diese Lernberatung, dass du irgendwo reinkommst, dass du in die Gespräche mit den Schülern kommst, dass du, egal wie ihr das dann mit Scrum oder Kanban und dass ich am Prozess dran bin und zwischendurch gucke, okay, wo brauchst du denn Hilfe, wo stehst du denn? Und das kann ich auch ermöglichen. Ich habe jetzt nicht die Lösung, dass ich sage, so jede Schule sollte das so und so machen. Aber wenn dir das wichtig ist, dann musst du das mit einbringen, sonst wirst du immer weiter abgehängt. Die Schüler brauchen diese Rückmeldung und nicht nach einer Einheit, wo dann eine Arbeit geschrieben wird und dann schon direkt weiter galoppiert wird. Das ist kein Feedback.
Mhm. Karin, wie siehst du das? Also kann man so partiell mal einen Tag, ein paar Stunden, jetzt ist Karin weg. Das macht nichts. Karin heißt jetzt Konrad. Wir haben Konrad auch dabei. Konrad kennt das Modell aus der Schweiz, also ist da auch gerade in einem Prozess drin, in dem eine Schule innerhalb der Schule gegründet wird mit einem anderen Ansatz. Konrad, vielleicht lässt du uns einen kleinen Einblick. Was ist da die Idee, dass man, wenn man so Soll-Einheiten, also EVA-Stunden plant? Wie machen wir das?
Ich glaube, genau, bei uns wird ja eine freie Schule gegründet, das ist schon offiziell, aber wie die genau ist, das ist tatsächlich noch relativ ungelegt oder in Arbeit letzten Endes. Ich glaube noch nicht, dass man da so viel drüber reden kann. Aber vielleicht einfach nochmal so diese Schuleinheiten, weil ich da auch gerade drüber geschrieben habe, ist, also ich mache ja wirklich viel oder fast ausschließlich arbeite ich ja an Projekten, wo es ja nach Deeper Learning oder Scrum oder wie sie heißen, gearbeitet wird, was ja, wenn man das so, also ich komme ja aus der Kunst, aus dem Ausstellungskünstler-Hintergrund, was da ja die Normalität ist, so, ne, dass man immer an Projekten denkt und immer an Projekten arbeitet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eben an so ein aktuelles Projekt, wir machen gerade einen Ausstellungsraum, da gibt es verschiedene Untergruppen, manche kuratieren, manche machen Grafikdesign, manche machen Social Media. Und was eine Sache ist, die ich wirklich als hinderlich empfinde, ist, dass die SchülerInnen tatsächlich dann doch immer in diesen Doppelstunden denken. Und dass irgendwie klar ist, dass eigentlich auch Kunst irgendwie nur in dieser Doppelstunde existiert und deren Alltag einfach so vollgestopft dann doch ist mit eben dann doch klassisch irgendwie, ich habe eine Doppelstunde Mathe, dann gehe ich zu Chemie, dann gehe ich Kunst und dann kommt was anderes so, dass eigentlich auch so in ihren Köpfen gar kein Raum wirklich da ist, um sich so tiefer damit zu befassen, weil ja, weil es eben so dieses Zeitgefäß, sagt man hier in der Schweiz immer, also es ist einfach nur diese, also bei uns ist eine Einzelstunde 40 Minuten, das ist eine Doppelstunde ist 120 Minuten und dann liegt das Projekt wieder brach die ganze Woche und es wird auch nicht angerührt oder irgendwas und dann sieht man sich halt in der nächsten Woche wieder und man wünschte sich eigentlich so, dass man einfach mal 3 Tage daran arbeiten könnte und dann würde man da wirklich vorankommen und dann wird man irgendwie Dinge schaffen, die sonst irgendwie, die ich halt in einem halben Jahr mache, so, weil man immer nur diese Doppelstunde pro Woche hat.
Dass du auch in so einen Flow-Moment kommst. Ja, ich fand das zu Beginn heute ganz spannend, als Karin und Andreas so eigene Erfahrungen zum Thema Zeit geschildert haben und Andreas auch gesagt hat, so Anspannung und Entspannung. Wo schaffe ich denn eine Entspannung, wenn ich alles in 40 Minuten durchkauen muss? Ja, Also da hast du schon vollkommen recht mit den 3 Tagen, mal in so ein Projekt begeben, mal eigene Freiräume, die eigene Pausen. Das wäre doch eigentlich super wichtig. Warum macht
Ja,
man
und es gibt
das?
Dinge, die auch einfach komplex sind. Also da mit anderen Klassen mache ich Filmschnitt und genau mal Film und zum Beispiel so Programme wie Adobe Premiere Pro. Das sind extrem komplexe, komplizierte Programme, die ich nicht mal eben in 40, 45 Minuten oder in einer Stunde lerne. Wo tatsächlich, um dann auch das Wissen anzuwenden und damit zu experimentieren und irgendwie da so ein, auch nicht immer in diesem Zug, also als Schüler auch nicht immer in diesem Zugzwang jetzt abzuliefern und ich muss jetzt in dieser Stunde ein Ergebnis produzieren, sondern ich kann auch einfach mal experimentieren, dass es eine Phase gibt, wo ich einfach Dinge ausprobieren kann. Dass ich mir das so zugestehen kann, würden, glaube ich, größer gedachte eben Projekte und dementsprechend auch Zeitgefäße extrem Sinn machen.
Wo du auch mal länger an einer Sache arbeiten kannst und nicht immer im Nacken hast, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde oder nach 90 Minuten ist das jetzt wieder vorbei. Das gibt es draußen nirgendwo. In der Arbeitswelt gibt es nirgendwo Projektarbeit, wo gesagt wird, so, das machst du heute mal 45 Minuten und morgen wieder 45 und dann nochmal 45 und dann 2 Tage gar nicht. Das gibt es draußen nicht.
Naja,
wir machen
in der
es
Schule.
In der Schule aber komischerweise immer, immer noch weiter.
Und da ist es ja sogar so, also vielleicht haben andere Fächer wie Deutsch natürlich mehr Stunden als jetzt Kunst so. Aber in Kunst ist es ja wirklich so, man hat es einmal die Woche, eine Doppelstunde. Und dann ist es wieder weg. Und so gibt es auch weniger, habe ich das Gefühl, Identifikation tatsächlich mit den Projekten, weil man sich, ja, weil es halt irgendwie so ein kleines Ding ist so da, und man sich da nie wirklich eben in so ein Flow oder sich so wirklich mal da so einlassen kann.
Ja. Also ich finde, wir haben wieder eine ganze Menge tolle Ideen gehört, Anregungen bekommen. Ich würde ganz gern auch noch weiterreden, aber ich glaube, so jetzt so 41 Minuten, also ich fand das gerade sehr...
Warum sind wir in diesem Korsett?
Ja, sehr, sehr spannend. Also auch aus den unterschiedlichen Perspektiven jetzt, gerade auch aus einer Schulleitungssicht, einfach mal zu hören, wie eure Wahrnehmung da ist. Und für mich bleibt jetzt hängen, was Andreas gesagt hat, dass es eigentlich richtig gut nur geht, wenn man als Schule sich komplett neu ausrichtet und alle mitgehen und das tragen und im Sinne einer Teamorientierung zusammenarbeitet. Und diesen Gedanken würden wir ganz gern beim nächsten Podcast nochmal wieder aufgreifen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke für eure Zeit.
Ja, danke für eure Zeit. Karin ist aus technischen Gründen jetzt zwischendurch immer mal wieder nicht dabei. Das sieht keiner, Gott sei Dank. Aber wir bedanken uns auch bei dir, Karin, dass du dir die Zeit genommen hast auf dem Sonntag und auch so offen geredet hast, dass man sich eine Vorstellung machen kann, welche Herausforderungen Schulleitende in unserer heutigen Zeit auch haben. Also danke an euch, großes Lob auch für das Engagement.
Ja, danke schön.
Macht's gut.
Danke, geht zurück.
Danke an euch.
Ulrike, danke schön.